Ich möchte uns jetzt vor dem Gebet einen Bibelabschnitt lesen aus Lukas Kapitel 15. Lesen wir die Verse 25 bis zum Schluss des Kapitels. Lukas 15, Vers 25 und weiter. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Haus kam, hörte er Musik und Reigen. Da rief er einen der Knechte zu sich und fragte, was das sei. Der sagte zu ihm, dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er aber antwortete dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten, und du hast mir nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Da aber dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sagte zu ihm, mein Sohn, du bist allezeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Aber man muss doch fröhlich sein und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Wir haben hier den Schluss dieser schönen Geschichte gelesen, die letzten Verse, und wollen mit Gottes Hilfe auch anschließend den Bibelabschnitt noch genauer betrachten. Wir wollen heute noch einmal, zum letzten Mal, über diese wunderschöne Geschichte sprechen. Die Geschichte, wie wir sie nannten, von den zwei verlorenen Söhnen. Der Vers, mit dem wir am letzten Sonntag aufgehört haben, ist der 24. Vers. Und da heißt es, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Die Geschichte von zwei verlorenen Söhnen, sie ist uns allgemein besser bekannt unter dem Namen die Geschichte oder Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Und wir werden heute am Ende der Stunde sehen, dass dieses vielleicht doch der passendere Name ist. Wir werden auch sehen, warum. Letzten Sonntag hörten wir auf einer freudigen Note auf, mit einem Festmahl. Es heißt hier, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Ein schöner Abschluss. Und einerseits wünsche ich, dass diese Geschichte, die Jesus erzählte, hier aufgehört hätte. So wie jedes Märchen oder sehr viele Geschichten immer mit einem positiven Ende aufhören. So wäre es dann auch hier gewesen. Und bevor der Vater zusammen mit seinem verlorenen Sohn sich noch an den Tisch hingesetzt hat, wir können uns das so vorstellen, wie er noch einmal um Ruhe bittet, alle Gäste, die anwesend sind. Und dann sagt er etwas, was im ersten Moment vielleicht etwas grausam erschien. Er sagt dann auf einmal, seht, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Wir können vielleicht sehen, wie der Sohn zusammenzuckt. Was sagt der Vater da? Der Sohn senkt sein Haupt. Alle Gäste schauen auf den Sohn. Was sagt der Sohn jetzt? Sagt er, ach nein, Vater, so schlimm war es doch nun doch nicht. Ich bin doch ein bisschen vom rechten Weg abgekommen, aber tot? Schau mal, wie gesund und wie gut es mir geht. Aber der Sohn sagt nichts. Ich kann mir eher vorstellen, dass er sagt, ja, so war's. Ich war tot. Nicht nur damals, als ich bei den Schweinen noch war, war ich tot, sondern eigentlich war ich schon tot, als ich hier den Hof des Vaters verlassen habe. Als ich noch die Taschen voll Geld hatte, als ich noch einen vollen Bauch und Magen hatte, als ich noch ganz stolz hier vom Vaterhaus weggezogen bin, auch dann war ich schon tot gewesen. Jetzt sind ihm die Augen aufgegangen, jetzt ist ihm alles klar geworden. Und jetzt versteht er, was es bedeutet, wenn es heißt, ist jemand in Christo, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Die Bekehrung ist wirklich eine neue Kreatur. Das Wort Kreatur, was bedeutet das überhaupt? Das bedeutet Schöpfung. Als Gott die Welt geschaffen hat, das Erste, was er gemacht hat oder gesagt hat, Gott hat gesprochen, es werde Licht. Können wir uns das einmal vorstellen? Das ganze Universum, so unendlich groß, wie es auch sein mag, und alles eine totale Finsternis. Kein Lichtstrahl. Für Jahrtausende oder Ewigkeit vielleicht, was immer. Dunkelheit, Dunkelheit, Dunkelheit. Und dann spricht Gott, es werde Licht. Und auf einmal ist da Licht. Können wir uns diesen Schrecken vorstellen? Können wir uns vorstellen, wie es geblendet hat? Das war eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Und jetzt sagt Gottes Wort, ist jemand in Christo, dann ist er eine neue Kreatur. Es ist alles neu geworden. Paulus sagt, Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, das ist die Schöpfung, ja? Das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, der sagt auch, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Das ist diese Schöpfung, diese Neuschöpfung, wenn ein Mensch Jesus Christus erlebt. Verstehen wir die Bedeutung von Bekehrung oder Wiedergeburt? Das ist nicht so gering, nicht so wenig, wie vielleicht viele Menschen antworten würden. Schmock sein, dort so holen, als wie dort hier, dort so halten, als wie dort hier han, auch bikum. Das geht alles an der Bedeutung von Bekehrung und Wiedergeburt vorbei. Das reicht lange nicht dem zu. Und wenn ein Mensch dies erlebt hat, er war tot und ist wieder lebendig geworden, dann kann man sagen, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Im Leben eines echten Christen muss diese Freude, diese vollkommene Freude sein. Sie fingen an, fröhlich zu sein. Warum? Weil hier auf Erden freuen wir uns schon. Und in der Ewigkeit wird die Freude nur noch vollkommener werden, wenn wir immer beim Heiland sein werden. Eine Freude ohne Ende. Diese Freude, die ist so viel wert. Das Wort Freude kann man ja auch anders verstehen. Wenn wir einen Weltmenschen fragen, was Freude ist, was würde er antworten? Was ist für ihn, was bedeutet für ihn Freude? Wenn seine Gier nach Augenlust und Fleischeslust und hoffärtigem Wesen trachtet, das empfindet er als Freude. Dieses zu genießen, diese Lust und diese Gier. Wir würden sagen, das ist eine sehr geringe Freude. Nun mag jemand sagen, es gibt aber bessere, edlere Freuden. Zum Beispiel, wenn zwei junge Menschen vor dem Altar stehen, vor dem Traualtar stehen und dann sich das Ja-Wort gegeben haben und dann am Ende der Stunde wieder zurückgehen oder aus dem Saal rausgehen. Was für eine Freude ist da in ihrem Herzen? Zumindest können die es sagen, die es schon erlebt haben. Wir freuen uns auch mit, es ist eine schöne Freude. Oder stellen wir uns mal vor, eine Familie oder ein Vater, meine Mutter mit seinen Kindern an einem schönen, sonnigen Sommertag. Irgendwo fahren sie hoch hinauf auf die Berge. Wunderschöne Natur. Schauen vom Berg runter, der grüne Wald und dann ein See, der sich so widerspiegelt. Was für eine Freude. Oder man steht an den Iguazu-Fällen und dann fängt man an, das Lied zu singen. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Ist das nicht eine schöne Freude? Freude an der Natur, Freude an der Familie, an all dem, womit Gott uns gesegnet hat im Natürlichen. Ich würde sagen, es ist eine edle Freude. Aber weißt du was? Es ist noch nicht die Freude, von der wir hier gelesen haben. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Es ist eine Freude, die noch besser ist, die noch tiefer geht, die noch weiter reicht. Und diese Freude wünsche ich jedem Einzelnen von uns. Möge Gott uns helfen. Wir sagten, die Geschichte hat leider mit Vers 24 nicht aufgehört, sondern geht in Vers 25 weiter. Wir haben hier gelesen, aber der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Vielleicht hast du in den vergangenen drei Sonntagen so gedacht, die Geschichte vom verlorenen Sohn ist zwar interessant, ja, aber zum Glück geht mich das nichts an. Ich bin noch nicht vom Vaterhaus weggezogen. Ich komme immer noch treu und regelmäßig zu den Gottesdiensten. Ich gehe sogar zu den Jugendstunden. Ich singe sogar im Chor mit. Ich habe noch nicht mein Gut verschleudert, verprasst in der Welt. Also, das geht mich nichts an. Ich bin lange nicht so schlecht, wie der jüngste Sohn war. Aber wenn du zur selben Zeit dich immer noch nicht mitfreuen kannst, wie wir in Vers 24 gelesen haben, wenn du diese Freude in deinem Leben nicht verspüren kannst, wenn du sagen kannst, weißt du, das weiß ich auch nicht so wirklich, was er da vorne redet. Diese Freude kenne ich auch nicht so. Dann lass uns mal etwas auf den älteren Bruder schauen. Der ältere Bruder in diesem Gleichnis, ein prächtiger Mann, einfach ein sehr vorbildlicher Mann. Er hat nicht den Hof verlassen. Er ist nicht wie der verlorene Bruder von seinem Vater weggelaufen. Er hat nicht wie sein Bruder das Gut mit den Huren verbracht. Man muss einfach diesen jungen Mann bewundern. Man müsste ihn lieb haben. So anständig wie er ist. Er arbeitet schwer. Wir lesen hier, er war auf dem Feld gewesen. Er ist tüchtig. Er verprasst nicht sein Geld. Er geht richtig damit um. Aber leider versteht er nichts von dieser Freude, die in seinem Elternhaus herrscht. Er kann sich nichts darunter vorstellen. Er kann damit nichts anfangen. Er weiß nicht, warum sie zu Hause so ein großes Tumult gemacht haben. Warum bei seinem Vater im Haus so eine alles aus dem Häuschen ist, alles auf dem Kopf steht und alle sich freuen. Er kann diese Freude einfach nicht verstehen. Das ist ihm fremd. Lasst uns den nächsten Vers lesen. Es heißt hier, oder den zweiten Teil des 25. Verses jetzt. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er das Gesänge und den Reigen. Und er rief zu sich der Knechte einen, diesen hier im Weißen, den Knecht, und fragte, was das wäre, obwohl er sozusagen zu Hause geblieben ist, zu Hause lebte. So sehen wir doch an seinem ganzen Benehmen, an dem, was wir hier gelesen haben, dass er in Wirklichkeit nicht zu Hause hingehört. Dass er eigentlich abseits steht, dass er besieht es. Und als er jetzt nahe zum Hause kam, er hört das Singen, er hört die Freude, er hört, da wird ein Fest gefeiert, wo hier das im Deutschen steht, und als er nahe zum Hause kam und die Musik hörte oder das Singen hörte, im Griechischen, im Urtext steht da das Wort Symphonia, eine Symphonie. Das ist, wenn viele Instrumente in einem schönen Zusammenklang zusammenspielen und es einfach eine herrliche Musik gibt, eine schöne Symphonie. Sie hörten ein Singen, so ist es. Ein wunderbares Zusammensingen, wenn ein verlorener Mensch nach Hause kommt. Die Engel freuen sich im Himmel, die Menschen, die das auch schon erlebt haben, die freuen sich auch mit. Und so gibt es eine wunderschöne Symphonie, ein Zusammenklang, in dem wir auch mit einstimmen wollen. Aber hier heißt es, er hörte das alles, aber er wusste nicht, worum es geht. Die anderen wussten, sogar dieser Knecht wusste, konnte ihm eine Antwort geben, worum es geht. Aber er, als der älteste Sohn auf dem Hof, hatte keine Ahnung. Scheint fast unglaublich zu sein. Im Hause ist Freude. In Lukas 15, wenn wir die ersten zwei Gleichnisse lesen, vom verlorenen Schaf und vom verlorenen Geld, da steht zweimal der Satz, also sage ich auch euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Diese Freude, von der lesen wir hier, er hört diese Freude, aber er selbst hat keine Freude. Er freut sich nicht mit. Selbst nachdem er erfahren hat, was passiert ist, freut er sich immer noch nicht mit. Wir sehen auch an ihm, dass er keine Liebe für seinen Vater hat. Das, was dem Vater so wertvoll und so wichtig war, das ist ihm ganz unwichtig. Andererseits, was dem Vater vielleicht unwichtig ist, das ist für ihn sehr wichtig und sehr groß. Diese verwechselten Werte, die sehen wir immer wieder in der Welt. Ein Beispiel bloß. Zum Beispiel lesen wir in Gottes Wort, ja etwa 3000 Jahre zurück, in Ägypten, dass da, oder wenn wir jetzt bloß die Geschichte lesen, allgemein die Weltgeschichte, dann lesen wir zum Beispiel, dass zu der Zeit in Ägypten, was sehr populär oder sehr, sehr wichtig war, was fast jeder Mensch weiß, ist, dass dort Pyramiden gebaut wurden. Diese Wunder der Welt, diese Bauwerke, die so einzigartig gebaut waren. Und man lernt in der Schule davon und jeder Mensch weiß was davon. Ägypten und Pyramiden, das gehört zusammen. Und wenn wir aber Gottes Wort lesen, das, was in den Augen der Welt so wichtig, so angesehen war, dass wir heute immer noch davon lesen und reden, wenn wir das zweite Buch Mose lesen, werden die Pyramiden nicht einmal erwähnt. Da wird zwar von dem Pharao geschrieben, aber die Pyramiden waren für Gott nicht wichtig. Aber was für Gott wichtig war, von einem kleinen Baby, von einer Sklavenfamilie, das da aufs Wasser ausgesetzt wird und das die Eltern erst versuchten zu schützen, das ist bei Gott wichtig. Das hat Gott uns aufschreiben lassen. Die Welt weiß davon vielfach nicht. So sehen wir, was in Gottes Augen wichtig ist, ist manchmal bei der Welt total unwichtig. Oder ein anderes Beispiel. Nehmen wir mal das große Römische Reich zur Zeit Jesu ungefähr, in diesem Jahrhundert. Die Kinder haben in der Schule davon gelernt, wie groß das Reich war, wie stark der Kaiser. Ja, die Bibel erwähnt auch den Kaiser Augustus, aber mehr bloß nebenbei. Aber was die Bibel schreibt, das ist von einer unbedeutenden Nacht, für viele unbedeutende Nacht, in einem unbedeutenden Ort, dort in Bethlehem, wird ein Baby geboren. Und die Hirten kommen dahin. Das ist Gott wichtig, das ist Gott sehr wichtig. Das steht bei ihm im Mittelpunkt. Aber die Weltmenschen, die verschlafen es. Die schauen bloß auf das Römische Reich und auf dieses und jenes und verpassen das, was in Gottes Augen wichtig ist. So ähnlich auch hier, der ältere Bruder, das, was dem Vater wichtig war, worüber er sich gefreut hat, konnte er sich nicht mitfreuen. Dafür hatte er andere Freuden. Er hätte gerne mit seinen Freunden eine Party zum Beispiel gehabt. Er hatte seine eigene Welt, in der er lebte, seine eigenen Freunde, das, was ihn interessiert hat. Von der Freude des Vaters, das kümmerte ihn nicht so. Wir wollen uns noch einmal vorstellen. Der ältere Bruder kommt nach Hause, kommt zum Haus näher, hört die Musik, hört die Freude. Auf einmal stutzt er. Er hört, holt sich diesen Diener hier und fragt, was ist da los? Was ist da passiert? Ist unser Vater vielleicht Bürgermeister geworden? Oder ist hier ein Angesehener vom der Präsident bei uns auf dem Hof gekommen? Oder was ist los? Warum solch eine Aufregung? Aber nichts davon. Kein gewaltiges Ereignis, kein weltbewegendes Ereignis in den Augen der Menschen, sondern sein Bruder ist zurückgekommen, sein jüngerer Bruder. Wie reagiert er jetzt? Lesen wir Vers 27. Der sagte zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästerte Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Es heißt hier, da ward er zornig. Warum eigentlich? Warum ist er zornig? Ich weiß es nicht. Ich meine, war da ein Grund, zornig zu werden? So ist es auch bis zum heutigen Tag noch. Besonders die Menschen, die versuchen selbst durch ihre eigene Anstrengung, sich das Heil zu verdienen, die ärgert es und die treibt es zum Zorn fast, wenn ein Mensch einfach da steht und sagt, dass er aus Gnade und durch Jesu Blut das ewige Leben erfahren hat. Sie können es nicht hören. Das geht ihnen gegen an. Wie kann ein Mensch sowas sagen? Das kann doch kein Mensch wissen. Das ärgert sie. Und das ärgert sie und regt sie auf. Da wurde er zornig. Er mag die Botschaft von der Gnade Gottes nicht hören, weil er so selbstgerecht ist. Es mag sein, dass du auch ein feiner Kerl bist. Aber du stehst draußen und du bist zornig. Du freust dich nicht mit, wenn einer ein Zeugnis darüber ablegt, wie er zum Heiland gefunden hat. Du kannst nicht mit einstimmen. Du könntest nicht dasselbe sagen. Dann bist du vielleicht dieser ältere Bruder. Merkst du nicht, dass du in Wirklichkeit der Feind des Vaters bist? Dass du gegen den Vater gehst? In Wirklichkeit, dass du genauso böse bist wie dein jüngerer Bruder? Und weil du ein Feind des Vaters geworden bist, brauchst du auch genauso Gnade wie der jüngere Bruder. Es ist bloß so schade, dass der ältere Bruder es nicht gemerkt hat, dass er verloren war. Und das ist er auch heute noch. Es ist viel leichter, dass ein verlorener Sohn, der in der Welt in Saus und Braus lebt, das zugibt und sagt, ja, ich bin ein Sünder. Als wenn jemand, der sich denkt, dass bei ihm alles in Ordnung ist. Das war mal zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Da hatten die Russen von einer Kampfstelle zu einer anderen Stelle eine Telefonleitung gelegt. Die ging durch einen Wald und darüber konnten sie mit ihren Kameraden kommunizieren. Und in der Nacht kamen die Deutschen und haben die Telefonleitung durchgeschnitten, haben eine andere Leitung angemacht und an dem Ende der neuen Leitung saß jetzt ein Deutscher, der aber Russisch sprechen konnte. Und jetzt hat der den Russen am anderen Ende die Befehle gegeben, was sie machen sollten oder was sie nicht machen sollten. Und die haben es nicht mal gemerkt. Sie dachten, sie sind immer noch an der richtigen Leitung, aber weil der Feind in der Nacht kam und das gewechselt hat, haben sie nichts gemerkt. Und so ähnlich ahnen auch heute viele Menschen es immer noch nicht, dass sie an der falschen Leitung sind. Sie denken, bei mir im Leben ist alles in Ordnung, aber wissen nicht, dass der Feind schon längst die Kabel gewechselt hat und dass ein anderer dich regiert oder dir vorsagt, was du tun sollst und dir einredet. Ein Sünder mit einem schlechten Gewissen, der weiß wenigstens, ich bin unter der Macht des Feindes, des Teufels. Aber dieser ältere Bruder, der wusste es nicht. Bis zum Ende der Geschichte sind ihm die Augen immer noch nicht aufgegangen. Er war in seinen Augen so gerecht. Er wusste nicht, dass der Feind ihn leitet. Und dann lesen wir, da ging sein Vater heraus und bat ihn. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Fällt dir hier etwas auf? Es ist wieder Gott, der den Anfang macht. Als der verlorene Sohn nach Hause kam, dann war es der Vater, der ihm entgegengelaufen ist. Bei diesem älteren Bruder jetzt ist es auch wieder der Vater, der zu ihm hinausgeht. Nicht, dass der ältere Bruder zum Vater geht, sondern der Vater geht zu ihm hinaus. Gott ist immer der Erste, der uns sucht. Natürlich, wir müssen auch ihm entgegengehen. Aber Gott hat den Anfang gemacht, den ersten Schritt gemacht. Er hat uns den Weg geöffnet oder möglich gemacht und jetzt dürfen wir zu ihm kommen. Wir können uns vorstellen, im Hause ist Freude und Musik und Symphonie, alles ist so schön und auf einmal steht der Vater auf, alles wird still. Was ist los? Der Vater verlässt den Raum, alle schauen raus, was ist passiert? Und jetzt wird diese Freude auf einmal unterbrochen. Warum? Weil da jemand noch draußen ist, der eigentlich auch mit hineinkommen sollte. So geht es auch uns. Wir freuen uns, dass wir dem Herrn dienen. Es ist eine Freude ohne Ende. Aber andererseits schmerzt es manchmal, wenn wir rausschauen und sehen, da ist noch jemand draußen. Vielleicht noch unser Bruder, unsere Schwester, vielleicht unsere Eltern oder unsere Kinder, unsere Verwandte, wer immer. Es tut einem leid. Jetzt geht der Vater heraus und versucht, den Sohn einzuladen. Komm doch auch hinein. Er versucht, ihn einzuladen. Wie antwortet der Sohn? Er aber antwortete und sprach zum Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Fällt dir hier auf, dass hier ein Wort fehlt am Anfang? Als der verlorene Sohn nach Hause kam, sagte er: Vater, ich habe gesündigt und so weiter. Und wie fängt dieser an? Siehe, so viele Jahre diene ich dir. Wir hören dann nicht das Wörtlein Vater. Seht ihr, dass die Verbindung zu seinem Vater gebrochen ist? Krank ist, nicht gesund ist? Er redet zwar vielleicht von Herr Gott und der Buwerste und so weiter, aber dass jemand von Herzen sagen kann, mein Vater, das fehlt, das ist nicht da, weil er nicht sein Kind ist, im geistlichen Sinne jetzt. Er sagt, so viele Jahre diene ich dir. So spricht ein nicht wiedergeborener Mensch. So viele Jahre muss ich mich ablagen. Und er legt seinem Vater eine klare Rechnung vor, was er schon alles für seinen Vater getan hat, wie viele Jahre er für ihn gedient hat. Und so auch heute noch. Er versucht seine Tugenden, seine Tüchtigkeit dem Vater aufzuzählen, was er alles schon gemacht hat und auf wie viel er verzichtet hat. Er baut sein Heil darauf, auf das, was er getan hat. Auch heute noch, Menschen machen diese Listen, Eisenräder am Traktor, kein Zellular und langmähige Hemden mit Schlohbecksen drüber, dunkle Kleider, wo nicht viele helle, lichte Blumen sind, Kopftuch, was immer. Und darauf versucht man dann, seine Seligkeit zu stützen. Aber das hat nichts mit der Seligkeit zu tun. Das mag seinen Zweck haben, das mag gut sein, aber das hat nichts damit zu tun, dass wir selig werden. Warum wollen wir ihm unsere Liste vorbringen? Worauf verlassen sich Menschen alles? Sie haben sich vielleicht in Gedanken eine Liste zusammengestellt und versuchen sie jeden Tag zu halten. Aber man kann dadurch nicht selig werden. So viele Jahre diene ich dir. Es geht diesem älteren Bruder hier so, wie ein Mann einmal geträumt hat. Er hat auch gedacht, dass seine Werke, seine guten Werke, die sind so wie eine Sprosse bei einer Leiter. Und jedes gute Werk ist eine weitere Sprosse. Und er hat einmal geträumt, dass er aus seiner eigenen Leiter immer höher kam. Er wollte zum Himmel kommen, aber irgendwann kam das Ende der Leiter, die letzte Sprosse, und das hat noch lange nicht zugereicht zum Himmel, um selig zu werden. Und dann fiel er um und wachte auf. So viele Jahre diene ich dir. Ich habe dein Gebot noch nie übertreten. Und er kann sich nicht freuen. Er hätte zwar auch eine Freude, er sagt, er würde gerne mit seinen Freunden fröhlich sein. Aber das war nicht die Freude, die er mit seinem Vater geteilt hat. Das war eine andere Freude. Jetzt sagt er weiter in Vers 28, redet der ältere Sohn immer noch zu seinem Vater. Er sagt, nun aber dieser dein Sohn gekommen ist, der sein Gut mit Huren verschlungen hat, hast du ihm ein gemästet Kalb geschlachtet. Dieser dein Sohn, ist das nicht sein Bruder? Ist das nicht sein jüngerer Bruder? Vielleicht sein einziger Bruder, den er hatte? Er will nichts mit ihm zu tun haben. Er sagt, dieser dein Sohn, sein Herz ist so kalt, so lieblos, seinem Bruder gegenüber, seinem Vater gegenüber. Und jetzt legt er auf und legt aus, was sein jüngerer Bruder alles angestellt hat. Ich meine, seine Fehler hat er nicht gesehen. Seine Lieblosigkeit dem Vater gegenüber, das sieht er nicht. Aber er sieht ganz genau, was sein jüngerer Bruder alles gemacht hat. Und jetzt sagt er, der sein Gut mit Huren verschlungen hat. Eigentlich, wenn wir die Geschichte vom verlorenen Sohn vorher lesen, wird kein Mal erwähnt, dass er sein Gut mit Huren verbracht hat. Er legt es noch viel besser aus oder viel mehr. So oft ist es unsere eigene Sünde, die eigene Sünde wollen wir nicht sehen. Aber die anderen Seine, die können wir in Details genau auslegen und noch ein bisschen verschönern, wo es fehlt, damit es noch interessanter wird. Aber nicht bloß das, dass er über seinen Bruder redet. Er sagt auch, und hast ihm ein gemästet Kalb geschlachtet. Was das bedeutet, er schaut mit Verachtung darauf, was der Vater getan hat. Und das ist eigentlich das Schlimmste daran. Er verachtet die Gnade Gottes, dass der Vater jetzt seinem Sohn, der es nicht verdient hat, aus Gnaden einfach ein gemästet Kalb geschlachtet hat. Das kann er nicht verstehen. Er verachtet das, dass man aus Gnaden selig werden kann. Diesem hast du ein gemästet Kalb geschlachtet. Und so verachtet er Gott. Und so steht er jetzt da. Der Vater versucht weiter zu ihm zu reden. Der Vater sagt ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und gutes Mut sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden. Es ist wieder fast unbegreiflich. Jetzt ist der ältere Sohn, der den Vater so frech behandelt, ihn so frech anspricht. Und wieder der Vater, der rastet nicht aus, der bleibt weiter geduldig, der bleibt liebevoll. Versucht ihn weiter einzuladen, komm doch hinein. Er spricht mit Liebe zu ihm. Mein Sohn, sagt er. Ach, in Wirklichkeit, selbst ein Mensch, der noch in Sünden lebt, in Wirklichkeit sind wir immer noch ein Geschöpf Gottes. Und in einem Sinne gehören wir Gott, sind wir es schuldig, ihm zu dienen, weil er uns geschaffen hat. Wir sind zwar noch nicht seine Kinder in dem Sinne, dass wir eine geistliche Wiedergeburt erlebt haben, aber in dem ersten Sinne ja. Wir sind es eigentlich schuldig, weil Gott uns geschaffen hat. Wir sollten ihm dienen, wir sollten ihn lieben. Und so wartet der Vater auch heute noch. Er wollte nicht bloß dem verlorenen Sohn, dem jüngeren Sohn helfen. Er hat genauso viel Liebe und Verlangen auch, dem älteren Bruder zu helfen. Er möchte, dass er auch hineingeht. Der ältere Bruder beschwert sich, dass er noch nie einen Bock hatte, mit seinen Freunden, also schlachten können oder eine Feier machen können. Aber der Vater sagt ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Das bedeutet, weißt du, das bedeutet, dass er ihm eigentlich sagt, du bist eigentlich selbst daran schuld. Was mein ist, das ist dein. Das heißt, wenn du wolltest, könntest du bloß einen Bock nehmen und es gebrauchen. Aber das liegt an dir, weil dein Herz nicht wirklich beim Vaterhaus ist, weil du dich nicht wirklich zu Hause fühlst. Das liegt nicht an mir. Was mein ist, das ist dein. Du könntest alles haben. Und so ladet er ihn ein. Du solltest fröhlich und gutes Mut sein. Er will ihn auch zu dieser Freude einladen. Aber der ältere Sohn bleibt vor dem Vater stehen. Sein Gesicht ist finster. Er ist nicht fröhlich. Er ist nicht gutes Mutes. Und warum nicht? Weil er den Vater nicht lieb hat. Weil er innerlich gegen den Vater eigentlich geht, obwohl er äußerlich vielleicht für den Vater gearbeitet hat und auf dem Hof noch war. Der Vater versucht, ihm zu helfen. Da kam mal eines Tages eine Zigeunerfrau an die Tür einer christlichen Frau. Klopfte an die Tür. Und jetzt bietet die Zigeunerin ihre Dienste an. Was sie tun kann, und natürlich, sie kann wahrsagen. Sie kann ihr die Zukunft voraussagen. Die christliche Frau macht die Tür auf, ladet sie erstmal hinein, sagt, ach was, komm mal rein. Setzt sie an den Tisch, stellt ihr Essen vor und sagt, du bist zu mir gekommen, um wahrzusagen, aber jetzt will ich erst einmal wahrsagen. Und dann schaut sie diese Zigeunerin in die Augen und sagt, ich sehe, dass du dazu geschaffen bist, ein guter und tüchtiger Mensch zu werden, mit vielen Anlagen zum Guten, aber du bist auf dem Weg, dein Leben zu zerstören. Du führst Leute an, du stiehlst, du betrügst, du lügst, du bist unzufrieden mit dir selbst und lebst in steter Angst. Ist es nicht so? Fragt sie die Zigeunerin. Und auf einmal fängt das Zigeunermädchen an zu weinen. Und sie sagt, ja. Und so führt jetzt diese Frau sie zum Leben. In Liebe. Sie weist sie nicht ab. Sie hat ihr geholfen. Sie hat ihren eigenen Zustand gezeigt. Das wollen wir auch tun. Ob da ein verlorener Sohn ist, so wie dieser Jüngere, oder wenn da auch so wie der ältere Bruder einer ist, der sich selbst noch nicht sieht. Wir müssen dem Menschen helfen, sich selbst zu sehen. Das ist, was der Vater versucht hier zu tun. Dass sie sehen, wer sie wirklich sind, wo sie wirklich stehen. Das ist so wichtig, weil anders kann es keine Umkehr geben. Und nun der Schluss, oder besser gesagt, der fehlende Schluss. Die Frage, die sich am Ende dieses Gleichnisses stellt, ist, was passiert mit dem älteren Sohn? Manchmal, ich denke, Kinder tun es und manchmal auch Erwachsene, wenn sie anfangen, ein Buch zu lesen, lesen sie die ersten paar Seiten und dann, wenn es anfängt, spannend zu werden, dann schauen sie erstmal hinten nach. Was passiert? Werden sie am Ende doch heiraten oder nicht? Wird am Ende doch der am Leben bleiben oder wird der Böse gewinnen? Und dann, wenn sie schauen, dass das Ende positiv ist, dann gehen sie beruhigt zurück und lesen die Geschichte weiter. Hier in dieser Geschichte, wenn jemand würde wollen, das positive Ende suchen, der würde enttäuscht werden. Hast du schon mal gefunden eine Antwort auf die Frage, was ist mit dem älteren Sohn passiert? Darf ich mal den letzten Vers lesen? Aber man muss doch fröhlich sein und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Punkt. Und dann fängt Kapitel 16 an. Was ist jetzt mit dem älteren Bruder passiert? Ist er noch reingekommen? Hat er auch sich mitgefreut auf diesem Fest? Oder ist er draußen geblieben? Ist er überhaupt vom Hof gegangen? Was ist mit ihm passiert? Uns hat jetzt diese Geschichte von zwei verlorenen Söhnen jetzt schon den vierten Sonntag hier beschäftigt. Aber das Seltsamste an dieser Geschichte vielleicht ist, dass der Schluss fehlt. Die Geschichte ist einfach nicht irgendwie nicht fertig geschrieben. Warum hat Jesus uns die Geschichte nicht weiter erzählt? Weißt du, weil wir selbst das Ende fertig schreiben müssen. Wir sehen vielleicht entweder in dem einen oder in dem anderen Sohn jetzt unser eigenes Leben. Wie schreiben wir diese Geschichte fertig? Freuen wir uns mit wie der jüngere Sohn? Oder bleiben wir draußen weiter stehen? Beim jüngsten Bruder lesen wir zweimal in dieser Geschichte von der Freude. In Vers 23 haben wir gelesen, lasst uns essen und fröhlich sein, und in Vers 24, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Kennen wir diese Freude? Oder versuchen wir immer noch, uns selbst abzuplagen mit eigenen Werken? Wollen wir unser Leben lang in der Verlorenheit bleiben? Möchtest du nicht heute zum Vater zurückkehren? Der Vater ist ja schon zu dir hinausgekommen. Er steht neben dir, er ladet dich ein, er ruft dich und bittet, komm doch hinein. Da ist Freude, da ist ewige Freude. Diese Geschichte zeigt uns, dass Gott ein weites Herz hat für einen Menschen, der so verloren ist wie dieser verlorene Sohn bei den Schweinen, so tief gefallen ist. Und dass Gottes Herz auch offen ist für einen Menschen, der so gut ist wie dieser ältere Bruder, aber doch innerlich verloren ist. Und für alle Menschen dazwischen. Zu allen Menschen kommt der Vater hinaus und ladet ein, komm doch zu mir. Die Frage ist jetzt nicht, ob wir der jüngste Bruder sind oder der älteste Bruder. Die Frage ist, ob wir der Einladung schon gefolgt sind. Ob wir im Haus sind, ob wir uns mitfreuen können, ob wir verstehen, was das für eine Freude ist, von der wir hier reden. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich sagte am Anfang schon, ist vielleicht doch richtig. Bloß meine Frage ist jetzt, wer ist in Wirklichkeit der verlorene Sohn? Der jüngere Bruder oder der ältere Bruder? Oder die Frage, die noch wichtiger wäre, ist, bin ich immer noch der verlorene Sohn, die verlorene Tochter? Oder bin ich so nahe beim Vater und freue mich mit ihm mit. Möge Gott uns helfen. Ich wünsche, dass ein jeder diese Freude kennen würde, verspüren würde. Und wer es noch nicht kennt oder wer es verloren hat, dass er heute der Einladung des Vaters folgen würde und zu ihm kommen könnte. Das ist mein Wunsch und Gebet. Lasst uns noch zum Schluss das Lied singen, Nummer 162. Und ich möchte auch noch einmal sagen, wen jemand der Vater eingeladen hat oder gerufen hat, dann geh bitte nicht weg. Komme heute zum Vater. Heute ist der Tag. Amen.